Oh Mann, Steffi, ich will alles löschen, was du gesagt hast.
Jede Menge Me-Time. No. Die rufen wieder. Ich habe mich versteckt unter dem Schreibtisch. Schwierig. 4-Tage-Woche, also ich sag's mal so, wenn mein Haus brennt, hätte ich schon ganz gern, dass jemand kommt.
Vielleicht muss man es in Deutschland mit so vielen Sachen machen. Wir probieren das und dann stellen wir fest, dass es gar nicht funktioniert und dann erholen wir uns erstmal davon nicht. Weil das Pitch-Team ist ja nie das Team, das dich auch dann auf dem Account
doch,
betreut.
Doch, Viviane, das ist ja.
Doch.
Hab nur ich solche Lehrer gehabt, die immer mit so einer gammeligen Aktentasche unter der Schweißachsel rumgelaufen sind, die schon so oben so einen Kranz hatten?
Es wird wunderbar. Komm, lass loslegen.
Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu unserem wundervollen Podcast Marketing über Marken, Menschen und andere Merkwürdigkeiten. Hier sind eure Hosts, Stefanie Ferch und Viviane Wildes-Gibitzki, in einem Zustand, der, glaube ich, jahreszeitentypisch ist. Ich bin verseucht mit Kita-Viren und Steffi ist halt
müde.
Steffi.
Steffi ist einfach müde.
Genau.
Von diesem Jahr.
Wir sind wieder minimal informiert und maximal motiviert.
Schön gesagt.
Oder? Und ja. Haben uns ein paar nette Themen rausgesucht, die wir gerne mit euch besprechen würden. Beziehungsweise euch damit voll labern möchten. Aber das ist ja auch der Grund, warum ihr uns hier zuhört, ne? Weil wir so schön reden können.
Ja. So würde ich das unterschreiben.
Ja, Steffi, sag mal.
Ja, wir haben so eine These, was die Prognose des Themenfeldes Influencer-Marketing angeht. Dazu würden wir euch gerne gleich einmal abholen, wie das so schön heißt im Marketing. Dann hat der Robert Habeck, sich etwas ganz Tolles überlegt, ein neues Format auf Social Media. Das ist wert, dass man einmal drüber spricht. Dann teilen jetzt diverse Menschen bei LinkedIn ihre Ziele, so sagen sie, für das Jahr 2025. Das würden wir gerne einmal auf den Grill legen. Und es gibt so ein kleines Update vom Bundesarbeitsgericht hinsichtlich des Themas Gleichbehandlung von Teilzeitbeschäftigten.
Wow.
So viel zum Thema Merkwürdigkeiten.
Der Sack ist voll, nur um mal in der Weihnachtswelt zu bleiben. Sag mal, war bei dir der Nikolaus?
Ja, bei mir war der Nikolaus.
Was hat er dir gebracht?
Der war sehr spendabel, der hat mir AirPods gebracht.
Was?
Ja, weil ich so lieb war.
Echt? Was hast du denn für Nikolaus?
Ja, das ist immer, wie man sich verhält, Viviane.
Okay.
Kennst du das nicht, diese These? Ja, wenn du lieb warst, kriegst du viel.
Vielleicht kriegt man auch immer so einen postleitzahlenspezifischen Nikolaus und ich habe einfach den blöden, den Ossendorfer Nikolaus abgekriegt. nein, mein Nikolaus war auch spendabel. Aber was hast du denn noch bekommen?
Ich habe noch Schoki bekommen.
Okay.
Ich habe noch, was habe ich noch bekommen?
Ich habe die letzten Jahre nie was zu Nikolaus gekriegt, ne? Weil, ich meine, man muss auch, ne, wir erzählen ja auch unseren Kindern, der Nikolaus, der bringt was den Kindern vor allem, ne? Und unsere Tochter, unsere 5-Jährige, hat aber dieses Jahr darauf bestanden, dass mein Mann und ich auch unsere Schuhe nach draußen stellen, was ich total süß fand und mich darin bestärkt hat, dass sie wirklich noch dran glaubt. Und das freut mich einfach total. Und dann war der Nikolaus auch bei mir und er hat wirklich die letzten 8 Jahre nie was gebracht.
Underperformed.
Und dieses Jahr echt alles Toffifee. Kinder Bueno und meine absolute Lieblingssüßigkeit sind Mannerschnitten.
Und ja, das war nee, alles. Da kannst du mich ja.
Ich liebe das. Also ich bin halt eigentlich gar nicht ein Schoki-Typ. Also ich mag, also du könntest mich so eine Tafel Schokolade ist mir total egal. Also die kann sterben, es ist mir egal.
Ja.
Ich mache mir nichts aus so reiner Schokolade. Ich bin auch nicht so
Schokolade.
Ich bin auch niemand, der so ein Nikolaus aus Schokolade oder so ein Osterhasen isst. Das finde ich total langweilig.
Das finde ich jetzt auch nicht so, weil die Schokolade auch nicht so geil ist.
Also Kinder Bueno so mit Palmfett und so. Das ist schon krass. Also generell die ganzen Kinderprodukte, die sind halt so. Ja. Also ist eine gute Sache. Ja, schön, dass wir uns das auf jeden Fall jetzt gegenseitig erzählt haben.
Ich wollte dir noch kurz eine Anekdote dazu erzählen, da musste ich sehr lachen. Wir haben hier in Weiden so einen ganz kleinen Weihnachtsmarkt, der ist aber trotzdem eigentlich ganz süß, da wo unser Wochenmarkt auch immer stattfindet. Und dann war ich da und bin natürlich, du kennst mich, 8 Glühwein hinter die Binde zu kippen, ne? Täglich natürlich.
Immer.
So, und dann lief ich da zum Stand vorbei, stand so original ein Mannequin hinter, ne? Also da sind vielleicht 5 Stände, ne? Stand da einfach so ganz groß, Dubai-Crepe. Ist das eigentlich immer so?
Ist dann also auch schon in Mikronesien im Stadtteil Weiden angekommen, Dubai-Crepe. Geil.
Da habe ich echt so gedacht, nee, ich muss jetzt hier wieder weg.
Ich meine, aber was finden die Leute denn alle da dran?
Ach, guck mal, kennst du das? Das finde ich ganz spannend, dass du siehst etwas, was so gehypt wird und du weißt schon, obwohl du es noch nie probiert hast, wie es schmeckt.
Ja.
Das habe ich da zu 1000%. Ich wusste vorher 1.000.000%, wie es schmecken wird.
Allerdings, ich muss auch sagen, also die Kraft der sozialen Medien ist da schon wirklich immens. Also wenn du irgendwie eine Keynote irgendwo halten willst und du sollst so irgendwie den Effekt von irgendwas erklären, ich finde so Dubai-Schokolade ist dafür wahnsinnig gut. Ein gutes Beispiel. Ich hatte diesen Kick und jetzt, ich weiß, Steffi, ich nerv dich total damit. Ich habe das schon in deinen WhatsApp gemerkt, wenn du mir so geantwortet hast und so, aber ich musste es dir sagen. Bei mir war es nicht die Dubai-Schokolade, auf der ich pappen geblieben bin durch die sozialen Medien, sondern der Kinofilm Wicked.
Nee, du nervst mich damit nicht. Das ist nur einfach nicht mein Film. Also ich kann mit solchen Filmen nichts anfangen.
Nein, und das Krasse ist, ich musste, also falls ihr noch irgendwie Bock habt, ins Kino zu gehen, es gibt ein paar nette Filme im Moment, aber wenn man mal Bock hat, sich so ein bisschen so den Prinzessinnen-Vibe wiederzugeben. Ja, so richtig
den
Bock.
Den spüre ich bei mir einfach nicht.
Auch so Märchen und Musical und so hab und dafür hat so affin ist und auch Musik in geiler Qualität gerne genießt. Dem kann ich Wicked absolut empfehlen. Ich würde in die englische Originalfassung gehen mit englischen Liedern und englischen Texten. Aber was mich da so gehuckt hat, hätte ich diese ganzen Interviews und Snippets nicht in den sozialen Medien gesehen zu dieser Promotour des Filmes, wäre mir der Film total egal gewesen. Mir ist auch Ariana Grande total egal. Ich höre die nicht.
Aber du siehst viel von ihren Lippen.
Man sieht, ich finde sie übrigens immer grandios, wenn sie bei Saturday Night Live als Gast auftritt. Also die ist wirklich der Wahnsinn. Die ist auch so lustig dann einfach. Aber als Sängerin, sagen wir mal so, als Performerin ist sie mir furchtbar egal. Aber dieser Film scheint irgendetwas mit den beiden Hauptdarstellerinnen gemacht zu haben, sodass die in jedem Interview, das du in den sozialen Medien oder wo auch immer siehst, heulen. Also die scheinen ja irgendwie Method Acting angewandt zu haben, um ihre innere Galinda oder Elphaba zu channeln und kommen aus der Rolle nicht mehr raus. Auf jeden Fall habe ich mir das irgendwie reingezogen und es wurde dann natürlich so perfide, wie TikTok halt nun mal ist, immer wieder in meinen Feed reingespült und irgendwann dachte ich, scheiße, ich muss den Film sehen. Ich habe keine andere Wahl, ich muss diesen Film jetzt sehen.
Das ist so weit von mir entfernt.
Und es hat sich auch gelohnt. Ich habe einmal richtig kräftig geheult und nicht an der Stelle, wo alle anderen geheult haben. Und das hat mir dann wiederum zu denken
so gegeben. So random einfach, irgendwann so einfach.
Ich habe an einer Stelle geheult, wo keiner ein Wort gesagt hat und auch niemand gesungen hat, sondern wo die getanzt haben. Da habe ich dann
auch so
halt
richtig
geheult.
Laut und schluchzend oder?
Nee, ich bin eher so eine leise Weinerin. Mhm. Ne, das ist auch super anstrengend. Ich denke dann immer, okay, mir platzt gleich irgendein Gefäß im Auge, weil ich dann wirklich so versuche, das zu unterdrücken. Aber mir laufen dann einfach die Tränen so in Bächen runter und es tropft. Du hörst es so tropfen, tropf, tropf, tropf. An einer anderen Stelle wiederum hat eine Freundin von mir, mit der ich da hingegangen bin, zwei Plätze weiter, richtig laut geschluchzt. Und dann dachte ich so, oh, hoffentlich hat das niemand gehört. Das ist ja schon immer ein bisschen unangenehm, ne?
Ja, dieses Szenario, was du beschreibst, das hatte ich früher immer in der Schulklasse, wenn man Lachen unterdrückt hat.
Ja.
Wenn man so gebebt hat mit dem ganzen Körper.
Ja, ja.
Wenn man so krass lachen musste und wenn man wirklich gedacht hat, mir platzen gleich nicht nur Äderchen im Kopf, weil es muss eigentlich raus.
Ich würde
am liebsten ganz laut lachen.
Ja.
Aber ich werde hier sozial limitiert.
Aber das ist wahrscheinlich genauso ungesund, Lachen zu unterdrücken, wie Niesen zu unterdrücken oder in sich rein zu niesen.
Das habe ich auch in meinem Leben erst zweimal gemacht.
In dich rein niesen, das mache ich gerade jeden Abend, damit ich die Kinder nicht aufwecke. Und das Schlimme ist, du eigentlich, wenn du einmal richtig nach draußen niest, dann ist es auch gut mit der Juckerei in der Nase oder was auch immer gerade der Auslöser war. Aber wenn du nach innen niest, dann musst du das noch 20 Mal machen, weil deine Nase so sagt, nee, so nicht, ich will raus, das muss raus. Hör auf, mich aufzuhalten, ja? Halt mich nicht fest. So.
Du limitierst mich.
Ja, das sagt ist es. Die Nase und die Nasenschleimhaut an der Stelle. Und das ist dann die Revanche. Aber ich muss noch eine Sache kurz sagen, dann können wir auch mit den wichtigen wirklich informativen Themen anfangen. Ich würde super gerne mal in einen Film gehen im Kino, wo das Publikum so ist wie in den amerikanischen Kinosälen. Ich habe den Eindruck, in Amerika gehen die Leute total krass mit. Die applaudieren, die schreien, die gruseln sich, die heulen laut. Und bei uns, so Deutschland ist halt so Allmann-Kino, ne? Jeder sitzt da so und murmelt sein Popcorn und dann gehen wir alle wieder nach Hause.
Nee, wenn da einer klatscht und kommt, ksch.
Ja, genau.
Psst, ey, könnt ihr mal leise sein?
So kommt das
dann. Das ist Allmann. Das ja. ist so richtig Allmann.
Heul leise.
Heul einfach leise, freudig leise. Nichts laut machen.
Nee, aber ich möchte wirklich gerne einfach mal in einen Film gehen, wo die Leute johlen vor Lachen.
Ich hatte das, als ich in Australien im Kino war.
Ja.
Da hatte ich das, wir waren erst in dem Kinofilm. Wir wussten allerdings nicht so stark, worum es da geht, als Deutsche mit in den Glorious Bastards.
Mhm. Ah ja.
Ihr merkt, war schon ein bisschen, ist schon ein bisschen her, dass ich da war.
Mhm.
So. Und danach in dem ersten Hangover-Film.
Ah ja.
So, und da wurde schallend gelacht. Da war nichts mit Psst.
Ja, ich glaube, es ist dann auch ein anderes Publikum. Vielleicht ist so Märchen-Prinzessin-Tüdelü-Filme-Publikum so ein bisschen verhalten.
Nee. In Deutschland bei keinem Film. Vielleicht noch so bei Sommermärchen oder irgendwie sowas. Da hat dann vielleicht einer mal gesagt, yay.
So.
Aber mehr kriegst du da nicht rausgepopelt.
Ja, schade eigentlich. Aber die haben auch alle immer die Backen so voll mit Popcorn. So, jetzt fangen wir an mit, nicht die Backen, die
Wangen.
Das wäre eigenartig, wenn die Backen mit Popcorn, egal. Lass uns über Influencer sprechen.
Ja, wir schicken uns ja immer in der Woche über irgendwelche Links und mal sind sie so schlimm, dass man direkt im Chat direkt drauf reagieren muss und mal sparen wir uns das Ganze dann für die Aufnahme am Wochenende. Und in diesem Fall habe, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr, dir einen Link geschickt, 24 Tim X Happy Brush. Influencer Marketing auf Augenhöhe. Und es soll jetzt gar nicht um diese spezifische Kooperation gehen, sondern so um eine These, die ich da verfolge, wofür mich wahrscheinlich wieder ganz LinkedIn hassen wird und lynchen wird.
Bestimmt.
Nämlich, bestimmt. Und Gott sei Dank ist mir das echt lax. meine These ist nämlich, dass Influencer Marketing ausgedient hat.
Ist tot.
Yes. Und dass sich das auch 2025 eher negativ als positiv entwickeln wird. So, jetzt habe ich es gesagt.
Aha, okay. Ja, also der Hintergrund des Ganzen ist jetzt dieser 24 Tim, das ist halt so ein Influencer-Dude, Reality-TV-Dude, Typ, aber eigentlich ganz sympathisch. Also so von den Influencern noch einer, die ich irgendwie ganz witzig und lustig finde. Und der hat eine Collaboration gemacht mit Happy Brush, also einer Zahnbürstenfirma. Und da überschlägt sich halt die Werbe und Verkaufen und sagt, boah, das ist mal wirklich was ganz was Neues, was anderes. Sowas haben wir noch nie gesehen. Das ist Influencer Marketing auf Augenhöhe. Es stimmt nicht ganz, muss ich an der Stelle sagen. Sowas wird am laufenden Band gemacht. Aber Influencer.
Weißt du, was ich so lustig finde? Dieses Bild von dem, wir verlinken es natürlich. Dieses Bild von dem, ne? Also es gibt ja keinen Influencer auf der Welt, der keine gebleichten Zähne hat. Muss jetzt mal in
dem Fall sagen. Der hat keine gebleichten Zähne, tatsächlich.
Ach, das kannst du mir doch nicht erzählen.
Der hat keine gebleichten Zähne. Nein, der hat tatsächlich keine gebleichten Zähne. Das ist eine relativ häufige Frage, die er nämlich gestellt bekommt. Und die hat er schon sehr, sehr früh immer beantwortet. Der hat tatsächlich sehr gerade und sehr weiße Zähne. Und das hatte der immer schon. Also wenn du dem Kinderbilder von dem siehst, der hatte immer schon sehr schöne Zähne.
Ja, das sagen die Mäuse auch, die dann gefragt werden, hast du deine Lippen aufgespritzt?
Aber guck mal, ganz ehrlich, der 24 Tim, ja, der macht alles Mögliche. Der lässt sich das Fett absaugen, der lässt sich Botox spritzen, der ist super transparent mit seiner Community. Warum sollte er ausgerechnet bei seinen Zähnen dann jetzt lügen? Das ergibt leider gar keinen Sinn. Und gerade weil er so tolle Zähne hat, gibt es ja die Kooperation mit Happy Brush. So, pass auf. Aber Steffi und ich ja sagen wollen, als wir damals angefangen haben, Influencer-Marketing zu machen, ja, 2013, ist jetzt einfach irgendwie auch schon 11 Jahre her, da hieß das auch noch nicht Influencer-Marketing, glaube ich. Ich glaube, wie hießen die denn? YouTuber. Du hast mit YouTubern meistens was gemacht, weil es gab ja keine Instagram-Influencer oder TikToker, das gab es alles damals nicht. Aber damals haben wir halt Influencer-Marketing gemacht, ganz gezielt geschaut nach YouTubern, die zu der Marke extrem gut gepasst haben, weil sie zum Beispiel eine große Expertise in dem Themenbereich hatten, die Marke bedient. Das war unser Ansatz damals. Das wurde auch noch relativ häufig gemacht, gerne auch im Beauty-Bereich. Grundsätzlich ist ja jede Female-Maus, die da in den sozialen Medien rumhopst, auch automatisch Make-up-Expertin oder irgendwie so.
Artist.
Genau, gefühlt zumindest. Aber es verkommt mittlerweile. Also Influencer-Marketing ist sehr inflationär geworden und Ich finde, das Lager teilt sich extrem auf in wandelnde Litfaßsäulen und ich habe diesen Begriff oder diese Begrifflichkeit immer sehr lange sehr krass verurteilt. Aber mittlerweile muss ich zugeben, viele Influencer sind tatsächlich nicht mehr als wandelnde Litfaßsäulen, ja, ohne so. Substanz. Wir haben die Reichweite bewerben. Und bewerben alles. Es ist vollkommen Wurst. Ihr also, Markenkern
wie heißen
denn
diese
ist,
Schuhe nochmal?
Welche Schuhe? Wir
meinen diese Puffy Cloud.
Keine Ahnung, diese
Otto-Pen-Schuhe.
Nein, diese überdimensionierten Badelatschen meinst du?
Ja, genau.
Ja, keine Ahnung. Ist ja auch völlig Wurst. Aber das Lager der Influencer, die in einem spezifischen Themenbereich eine hohe Glaubwürdigkeit haben, eine Expertise haben, weil sie sich schon seit Anno dazu mal mit dem Thema beschäftigen, ob das jetzt Gaming, Kochen, meinetwegen auch Make-up, Lifestyle
ist. Leon X Skincare. Den würde ich noch so als besonderen Fall sehen.
Genau, aber dieses Lager, das wird so, habe ich zumindest immer den Eindruck, total vernachlässigt von den Marken, weil dann müssten sie sich ja auch inhaltlich ihrer Sache sicher sein und der Sache der Influencer sicher sein und dafür haben sie natürlich gar keine Zeit. Deswegen nimmt man lieber die Kategorie Influencer, die sich für alles buchen lässt und die null Glaubwürdigkeit, aber maximale Reichweite haben. Und das finde ich problematisch. Ich finde, dadurch geht der Sinn des Influencer-Marketings eigentlich komplett verloren. Oder zumindest der Sinn, wie wir ihn damals als Millennials definiert haben. Jetzt kann man natürlich behaupten, ja, nur weil das nicht mehr so ist, wie ihr das damals gelernt habt, ist es nicht automatisch scheiße. Da muss ich sagen, doch.
Ja, vor allen Dingen, das Ding ist ja, das hat ja so eine, das ist ja auch eine Transformationsbewegung.
Aha.
Also wir haben damals gestartet mit diesen YouTubern. So, danach kann ich mich zumindest erinnern, so zu meiner L'Oreal-Zeit, da hat das auch noch einen Charme gehabt, weil da gab es trotzdem noch Personen, die für bestimmte Themenfelder eingestanden haben. Ne? Also dann, so die haben dann halt einen bestimmten Themenbereich repräsentiert oder zumindest einen bestimmten Wert, eine gewisse Art und Weise, Dinge zu inszenieren. Keine Ahnung, Anna Johnson hat immer dieses Kreative, diese Flatlays und so gemacht. Und heute geht es einfach nur drum, dass, also weil aus Sicht des Influencers ist es ja so, entweder du bist so ein Leon X Skincare, das heißt, es ist ein Influencer, der einfach sich zum einen sehr, sehr viel Wissen angeeignet hat in dem Bereich Gesichtspflege und dann auch mit No Cosmetics, heißt die, glaube ich, eine eigene Linie in den Markt gebracht hat, die, glaube ich, sehr erfolgreich ist.
Ja.
So, das heißt, der ist A, nicht abhängig von Markenanfragen, weil der verdient mit diesem No Cosmetics, glaube ich, genug, um
keine
zu
Ahnung.
Überleben.
Keine Ahnung, aber der ist halt krasser Experte, der hat da einfach studiert.
Genau,
so.
Genau, der würde halt auch jetzt in eine Talkshow eingeladen werden zu dem Thema, wenn es eine gäbe.
Ja.
Aber der ist auf jeden Fall nicht von den Moneten, da von den Marken abhängig, von irgendwelchen Startups, die einem da irgendeine Zahnbürste, irgendwelche Schuhe verkaufen möchten. Dann, wie du eben richtig gesagt hast, haben die Marken aus dem Skincare-Bereich einfach komplett Schiss, weil der zerlegt die ja täglich in seinen Videos und sagt, hier sind Parabene, was weiß ich nicht alles drin, Palmöl und so weiter,
ja.
Parfum, Alkohol, genau. So, haben die natürlich Schiss vor. Das ist Punkt zwei. Und dann ist es halt auch so, die Marken haben ja selbst wirtschaftlichen hohen Druck mittlerweile oder einen höheren, hoch ist ja immer relativ, und sind deswegen gezwungen, mehr auf Produktverkauf zu gehen. Das heißt, da ist nicht mehr bei vielen Marken, außer wir sprechen jetzt von so einem Henkel, die sich dann in Südfrankreich irgendwie so ein Haus mit 20, keine Ahnung, Hero-Influencern mieten, wo ich auch in Frage stellen wollen würde, ob das am Ende rentabel ist. Aber gut, das guckt sich ja eh keiner an. Naja, und deswegen ist so ein hoher Verkaufsdruck auf der Sache, dass die halt wie so als Verkaufsschleudern nur noch genutzt werden. Und die Influencer nehmen halt auch, weil sie den Wind spüren, alles an.
Ich glaube, bei Marken passiert heute etwas, was ich früher versucht habe, denen lang und mühselig zu erklären. Das ist in der Wirtschaftskommunikation, ja, zu der ja auch Marketing gehört, damit ich etwas vermarkten und verkaufen kann, zwei verschiedene Ansätze oder Funnel gibt. Und meistens laufen die parallel. Die überschneiden sich am besten weniger, weil sie so fundamental unterschiedlich sind. Auf der einen Seite hast du den Markenfunnel, wo du tatsächlich nur darauf setzt, deine Marke zu bilden, anzureichern, damit den Markt zu penetrieren und Leute zu überzeugen und überhaupt erstmal eine Sichtbarkeit und eine Wirksamkeit in irgendeiner Form zu erzielen. Und dann hast du auf der anderen Seite, dem steht gegenüber, nicht unbedingt konträr, manchmal ergänzend, aber dennoch voneinander getrennt, der Sales-Funnel. Also wo du wirklich nur Markenaktivitäten in die in die Kanäle reindrückst, um Produkte zu verkaufen. Früher fand Influencer-Marketing vor allem auf der Markenseite statt, um die Marke aufzuladen. Jetzt habe ich den Eindruck, findet Influencer-Marketing vor allem auf der Sales-Seite statt. Ja, oder fast ausschließlich auf der Sales-Seite statt. Und damit, aber es verliert damit an Wertigkeit.
Komplett.
Also, ne? Und ja, ich finde auch so der Status, und ich finde, wir bewegen uns jetzt in eine Phase rein, wo sich die Boomer-Vorurteile gegenüber Influencern, die sie immer geäußert haben, gehen, wo wir immer auf, so vehement dagegen gestellt, ja, haben, gesagt, nein, das ist nicht so, das sind keine Litfaßsäulen, das ist keine Plakatwand, die mit auf zwei Beinen durch die Gegend rennen, die bestätigen sich jetzt langsam leider Gottes.
Und man muss noch sagen, es gibt einen Nachteil zu Litfaßsäulen.
Was?
Weil eine Litfaßsäule hat Preis X.
Ja.
So, da kriegst du gesagt, ja, da fahren in der Stunde, keine Ahnung, x-tausend Leute vorbei, daraus berechnet sich eine Bruttoreichweite, weil da könnten theoretisch auch 8 Milliarden Leute in der Stunde vorbeifahren und deswegen kostet das lalala.
Mhm.
So, und bei Influencern ist das der türkische Bazar. Das heißt, du fragst, ja, ich möchte gerne, dass du damit was machst. Ja. Dann ist es schon so, nicht, dass die sich Gedanken machen, sondern die sagen, ja, sag du, was ich sagen soll. So, dann schickt man denen was. Das ist Realität. Kann mir keiner erzählen, dass es anders ist. Dann schickt man denen ein Skript. Dann sagt das Management, ja, nur zur Sicherheit. Also XY wird das aber nicht genauso sagen. Ja, ist egal, ist gut. So, dann kommt ja, wie viel Witzen dafür haben, ne? Ja, wir stellen uns da so 8 Trilliarden Euro vor. Dann rechnet man denen den TKP aus, weil man halt selbst halbwegs einen Plan hat. Und der befindet sich dann halt eben bei 2 Trilliarden Euro. Dann sagt man, das ist mir eine Nummer zu viel. Wollen wir uns nicht vielleicht bei 2,50 Euro treffen? Und dann sagen die, ja, okay, bei 3 Euro. Das heißt, es ist komplett willkürlich, die ganze Scheiße. Ja, das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Da hat keiner, das ist, also 99% funktioniert da so extrem unprofessionell. Das ist wirklich eine Branche, die widert mich an. Und es ist auch so, wie soll ich mal sagen, das ist auch so wenig versteckte Gier. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Sondern so offensichtlich.
Also ich weiß aus verlässlichen Quellen, viele Influencer haben große Schwierigkeiten, zum Beispiel ihr Einkommen korrekt anzugeben beim Finanzamt. Ja. Also die schnallen überhaupt nicht, was sie mit den Einnahmen, die sie da bekommen, ob das jetzt in geldwerte Sachgüter sind oder direkt Geld, die schnallen gar nichts. So, aber wer hat es ihnen auch beigebracht? In der Schule lernen wir solche wertvollen Sachen ja nicht. Wir lernen ja Jambus, Trocheus und Balthasar, die drei heiligen Könige.
Auch wichtig. Genau. Was wäre ich heute ohne das?
Ja, richtig. Ja. Und die lernen das nicht. Wenn sie Glück haben, geraten sie an ein Management, die sie da so ein bisschen an die Hand nimmt. Aber für jeden, der jetzt wirklich gar nicht in dieser Marketing-Influencer-Bubble drin ist. Normalerweise, wenn man einen Influencer anfragt, für eine Kooperation, dann lässt man sich von denen die Screenshots von der Anzahl der Views, also der Reichweite schicken, die sie in einem Zeitraum X, sagen wir mal in den letzten 1,5 Monaten oder 2 Wochen oder wie auch immer generiert haben. So, und darauf berechnen die halt dann eben die Preise, die sie für einen Post oder für eine Story oder für was auch immer haben wollen. Und es ist dann manchmal ganz lustig, wie die halt auf diese Preise kommen, weil dann hast du zum Beispiel so eine Maus, die irgendwie ihre Schwangerschaft gerade verkündet hat.
Richtig.
Und da jetzt nochmal 6 Videos zu gemacht hat. Natürlich hat die da 3-mal mehr Reichweite drauf als zu ihrem sonstigen Content. Und das versuchen die dann natürlich sehr schlau zu verkaufen. Wer will es ihnen denn verdenken? Und dann spricht man die drauf an und sagt, hör mal, Schatzilein, ja, also würde ich meine Schwangerschaft promoten und hätte schon 5 Millionen Follower, dann wird das bei mir ähnlich aussehen. Lass uns doch einfach mal einen realistischeren Zeitraum bitte nehmen. Und dann sind die ganz empfindlich. Das finden die gar nicht witzig. Ja. Oh, oh.
Nee. Da gehst du auch einen Schritt zu weit an der Stelle.
Ja.
Und meine Lieblingsantwort war mal, als ich gesagt habe, du, dann läge man bei einem 86 Euro TKP, das ist jenseits von Gut und Böse. Wir können gerne über ein 30 Euro TKP sprechen. Ich habe das aber mal so in einem Workshop gelernt.
Ja, also wirklich. Es ist wirklich teilweise einfach nur peinlich. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass die größeren Managements das besser können oder standardisierter machen irgendwie und da irgendwie zumindest mal so eine Excel-Tabelle haben oder irgendwie sowas.
Ja, das ist auch in großen Teilen so. Das ist standardisierter. Es ändert ja nur trotzdem nichts daran, dass ich finde das, also mich widert das halt an. Mal ein Beispiel. man macht sich voll viel Mühe als Marke, die jetzt vielleicht noch nicht so bekannt ist, und packt da eine Präsentation und sagt auch, wollen wir vielleicht mal telefonieren, und wir erklären euch das alles so. Und ich verstehe, dass man jetzt, wenn man jetzt pro Tag 60 Anfragen hat, dass man dann nicht mit jedem telefonieren kann. Das ist mir schon klar. Ne? Ja. Aber trotzdem, das hat halt ein krasses Geschmäckle nach, da ist nicht so viel zu holen, kein Bock drauf. Ja. Auch wenn das vielleicht ethisch total spannend ist, moralisch, keine Ahnung, wie man es auch immer nennen mag, wäre das ein cooles Thema. Nee, außer man kann sich dadurch krass gut positionieren. Und das ist so, ich mag dieses Berechnende daran nicht. Und ich bin mir dessen bewusst, dass das halt auch ein Businessmodell ist, ja, wo Menschen einfach Kohle mitverdienen, das ist mir schon klar. Und trotzdem hat es im Vergleich zu vielen anderen Bereichen einfach ein Geschmäckle, das ich gar nicht mag.
Apropos, was wir gar nicht mögen. Sollen wir über das nächste Thema sprechen?
Ja, hat ja auch ein bisschen was mit Influencer-Marketing zu tun.
Richtig. So, der Robert Habeck, der ist ja gerade in seiner Kanzler-Ära, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, inklusive Bändchen und schmalzigen Videos. Die haben sich da so eine Kampagne, wer auch immer das war, welche Agentur das war, überlegt. Und zwar die sogenannten Tischgespräche. Robert Habeck
hat ja... Ich kann ihn auch nicht aussprechen.
Nee, also schwieriger Name, Habeck.
Robert Habeck, dass man auch alleine schon mit dem T und dem H.
Naja. Robert Habeck.
Nennen wir ihn so.
Der hat bei X ehemals Twitter verkündet, er möchte zu sogenannten Tischgesprächen eingeladen. Ey, es ist aber wirklich schwierig, weißt du, ich nehme ja noch nicht mal Medikamente und ich kann trotzdem nicht reden.
Ja, du musst dir was reinziehen. Da führt kein Weg dran vorbei.
Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, pass auf. Er hat zu Tischgesprächen eingeladen. Ja, beziehungsweise er möchte eingeladen werden. Er sagt, Leute, wenn ihr mit mir was bereden wollt, mal ganz unter vier Augen, so ganz privat, mal ganz... fernab
intim
von dem, ich komme zu euch, der große Robert Habeck, ich komme zu euch und setze mich ganz menschlich, ich bin ja einfach nur Mensch, ja.
Einer von euch,
down to earth, Kinderbuchautor, hey, setze mich zu euch an den Tisch und wir schnacken mal miteinander, ne, über Gott, die Welt und mich, also Gott. Und so, das wird natürlich alles mit der Kamera und wirklich schwülstiger Musik begleitet. So sitzt er unter anderem irgendwann bei der 96-jährigen Anne am Tisch, ne, die zweimal Schlaganfall hatte. Da denke ich mir auch, wow, das ist wirklich.
Die musste erstmal finden,
beziehungsweise das ist natürlich Storytelling pur. So eine süße alte Omi mit ganz trauriger Musik dahinter und die Tochter weint, weil sie so gerührt ist, weil der Robert jetzt da auch hinkommt. Das ist die Kampagne oder die Kampagnenmechanik, die die Grünen gerade nehmen, um ihren Wahlkampf für die Bundestagswahl und auch für die Bundeskanzlerwahl einzuleiten. Ich habe mir das angesehen und aus rein Marketing-Gesichtspunkten würde ich sagen, das ist eine schöne Sache. Also Kampagnenmechanik, gut, Emotionen
so Handwerk.
Sind da, das ist gutes Handwerk, ja, also würde ich mir eine Geschichte ausdenken, würde mich eine Partei fragen, sagen so, Viviane, wir brauchen was, das muss die Menschen abholen, die Inhalte sind nicht so wichtig, aber es soll sie richtig an den emotionalen Cojones packen, dann würde ich mir genau sowas überlegen.
Haken dran.
Mhm. Aus einer nicht-marketing-politischen Wählersicht, also sagen wir einfach aus unserer Sicht jetzt.
Wollte ich gerade sagen.
Aus der Marketing-Sicht muss ich sagen, sprich du weiter, ich muss mich gerade zurückhalten.
Also ich finde, es hat etwas Anbiederndes. Also anders, ich schaue mir das an und ich kann mich dem nicht, wie soll ich mal sagen, verwehren. Dass auch ich da gemäß deiner Reaktion bei Wicked, dass ich das ein oder andere Tränchen vergießen möchte.
Ach, hast du nicht, jetzt hör auf. Das ist übertrieben.
Pass auf. Weil, also um das Gespräch mal einfach wiederzugeben, was er mit dieser 96-jährigen Anne führt. Die Anne, die hat halt diese zwei Schlaganfälle und die ist danach ins Heim gekommen. So. Und dann erzählt er halt so, ja, wie ist es denn da so im Heim? Oh, toll, toll ist es im Heim, super. Fragezeichen möchte ich auch schon mal dran machen wollen. Naja, egal. So, und dann, und das finde ich eigentlich neben diesem eigentlichen Format, das, wo ich am meisten Gänsehaut bekommen habe in der negativen Ausprägung, fängt er an, mit dieser 96-jährigen Anne, zwei Schlaganfälle hinter sich, darüber zu sprechen. Ja, die Pfleger, die sind halt leider häufig überfordert, weil die haben einfach zu viel zu tun und deswegen brauchen wir unbedingt Zuwanderung. Ich denke mir so, Alter, du sprichst gerade mit einer alten Frau, weißt du, die irgendwie, keine Ahnung, morgens, abends sauber gemacht werden muss in dem Pflegeheim, über warum Zuwanderung jetzt so wichtig ist. Da habe ich mir wirklich so gedacht, Alter, nee.
Ja, also man hat versucht, politische Inhalte oder zumindest Inhalte der Grünen in ein Format zu packen, das eigentlich nicht informieren, sondern emotionalisieren soll. Ja. Und es soll den großen Helden Robert Habeck inszenieren. Und das ist jetzt mal völlig unabhängig, also es könnte auch eine andere Partei sein, das ist jetzt egal, aber die Grünen.
Die haben ja letztes Mal über die FDP gelästert.
Ja, also aber jetzt sind es halt nur mal die Grünen, die sich diese Mechanik überlegt haben. Kann ich jetzt auch nichts für deren Schuld, könnt ja bei denen eine Beschwerde einreichen. Ich finde es total.
Ganz kurz, lad du doch mal den Robert Habeck ein.
Den Robert Habeck soll ich mal einladen? Oh, ja. Ich glaube, der zum kommt Tisch hier gar nicht mehr aus der Wohnung raus. Das Problem bei Robert ist ja, wenn man ein bisschen tiefer buddelt, ein bisschen tiefer gräbt, dann hat er keine Antworten mehr.
Dann sagst du einfach, nimm dir mal 8 Stunden Zeit.
Ich muss ihm ja wirklich zugestehen, er ist ja ein wirklich guter Rhetoriker.
Extrem.
Der ist also auch ein dankbarer Talkshow-Gast. Immer. Doof ist einfach immer nur, wenn man, also diese Talkshows sind ja zeitlich begrenzt. Deswegen kann man bei dem dann auch nicht so tief buddeln und so tief graben, rein informativ. Und dann würde einem auch irgendwann auffallen, dass er keine Antworten mehr hat. Aber ist ja auch Wurst. Darum geht es ja jetzt gerade gar nicht. Viele haben keine Antworten in der heutigen Zeit. Nein, aber ich finde, in einer Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden als Land, die so politisch so krass auf Messerschneide steht, weiß ich nicht, ob das richtig ist, auf diese Art und Weise Wahlkampf zu betreiben. Denn das, was die Grünen gerade machen, ist, sie stellen den fast schon Messias Habeck in den Mittelpunkt, packen ein bisschen gewollt und schlecht gekonnt politische Bildung mit rein, aber eigentlich mit dem Ziel, die Leute bei den Tränendrüsen zu packen. Und das finde ich, ich finde es fast schon unanständig. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ich komplett.
Ich finde das nicht richtig. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch das Video vom, dieses Statement-Video vom Lindner gesehen habt, wo er da mit seinem schwarzen Rolli nochmal erklärt hat, was jetzt seine Position in dem ganzen Ampelsturz war und so. Und diese, so, man will von dieser Sache halten, wie man will, was man möchte, was die FDP da gemacht hat, was auch Lindners Rolle darin war. Ich fand es aber rein von der Art und Weise, wie das Video gemacht wurde, nämlich wirklich diesen Ansatz erklären, sich erklären zu wollen und auch nochmal thematisch reinzugehen, viel angemessener in der jetzigen Situation, als auf diese krassen Emotionen zu gehen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und auf der anderen Seite machen sie ja als Partei genau das, indem sie halt andere Parteien lächerlich machen.
Ja, aber also, da sind sie jetzt weg von. Ich habe den Eindruck, das ist jetzt vorbei.
Ja,
ich habe genau die Kampagne, Kampagnenphase 1 ist vorbei. Aber andere in den Dreck ziehen. Kampagnenphase 2 hat das Codewort schwarzer Rolli.
Nicht D-Day, schwarzer Rolli.
Schwarzer Rolli.
Ich finde, und das werfe ich denen eigentlich übergreifend vor, die reden in den Talkshows ja immer mit einer ganz betroffenen Stimme über den amerikanischen Wahlkampf und erheben sich da moralisch drüber.
Oh,
das, was sie gerade machen, ist eine Amerikanisierung des Wahlkampfs. Weil, wenn man sich mal anschaut, wie Kamala Harris oder auch ein Donald Trump, der irgendwo bei Macis im Fenster hockt, ist mir scheißegal. Die machen doch genau das.
Ja, klingt
das. Das ist nur auf die deutsche Art, ja, das nur ist deutsch übersetzt, aber es ist eine Amerikanisierung des Wahlkampfs.
Es ist Klinkenputzen für Kartoffeln, was der Robert Marx sagt.
Klinkenputzen für Kartoffeln. Perfekt, haben wir auch schon den Titel der Folge. Naja, und das nervt mich eigentlich am meisten. Wenn die Amerikaner das auf ihre Weise machen, dann ist das shady.
Ja.
Wenn wir das aber machen und uns an so einen Kruckels Küchentisch setzen mit so einer Wachsdecke, dann ist das super.
Dann ist das, oh, guck mal.
Oder kriege ich direkt so ein bisschen rein.
Der ist so total zugänglich. Der ist so ein Mensch von uns, weißt du? So ist der, ne? Nicht wie dieser Lindner, dieser Kapitalist, dieser Porsche-Fahrer. Ja?
Ickelig.
Der Robert ist einer von uns.
Der
Robert?
Der fährt nicht nach Sylt.
Nein, der fährt nach Texel. Nee, keine Ahnung, wo fährt denn der Robert hin?
Mit einer Texte finde ich eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Naja, so oder so, das Format, also ich stimme dir zu 100% zu, handwerklich komplett Haken dran, was auch schon mal viel wert ist, wenn man sich so die Social-Media-Auftritte unserer Politiker anschaut.
Das macht es nicht besser, sie werden dennoch nicht an die AfD rankommen, das muss ich an der Stelle nochmal sagen, weil die AfD ist leider wirklich, und jetzt haltet euch fest, es ist, was die AfD in den sozialen Medien macht, ist tatsächlich Meisterklasse.
Award-verdächtig.
Also, komisch, ich glaube, die werden nie einen Award gewinnen, meinst du?
Ja, ich würde mal sagen, die sollen sich mal bei Forbes anmelden. Naja, egal. Können wir gleich nochmal zu. Oh. Aber so oder so, das ist noch ein wichtiger Punkt. Wir zwei sagen das ja jetzt ja so nonchalant, ne, wie immer, was unsere Meinung dazu ist. Wir sind aber mit dieser Meinung, wenn man sich mal die Kommentare darunter anschaut, recht allein. Das ist natürlich so, nicht jeder, der das jetzt scheiße findet, kommentiert auch, bla bla bla, kennt man das Phänomen, obwohl auf Social Media kommentiert man ja eigentlich recht gerne, wenn man was beschissen findet. Aber wenn da halt 99,9% der Kommentare sagen, ah, oh, Robeck vor Präsident, irgendwann sagt man halt auch nicht mehr, ich find's scheiße.
Nee, man will den Leuten ja auch ihre Illusionen irgendwie nicht nehmen. Und ich denke mir einfach so, boah, wisst ihr, wenn ihr euch so leicht catchen lässt, lasst. Boah, Deutsch, krasse Sprache. Dann habt das aber auch nicht anders verdient.
Also ich sag's
also von
noch,
keinem. Ich kenne jetzt da, also ich sag's sehr offen, ich sehe jetzt da gerade gar keinen politischen Kandidaten, wo ich sagen würde, oh ja, da würde ich mich drüber freuen.
Also ich finde den Cum-Ex-Olaf schon attraktiv zu wählen. Nee, aber das mit den Akten, die sind einfach in den Kamin geflogen, von selbst.
Nein, der kann sich gar nicht daran erinnern, wie die weggekommen sind. Die sind einfach weggekommen und dann waren die weg und er konnte sich nicht daran erinnern. Und ja,
witzig finde ich allerdings auch eine Sache, das muss ich jetzt auch mal sagen. Es wurde ja immer, ob man jetzt der Meinung ist, zu Recht oder nicht, dann gesagt, ja, die haben ja alle keine Erfahrung. So, ne, von der CDU wurde das sehr häufig gesagt.
Wer hat keine
von der
Erfahrung?
Opposition.
Wo drin?
Ja, hier Annalena Baerbock, Habeck und Co. Ne? Also die haben noch nie so ein Amt ausgefüllt. Das war ja ein großer Kritikpunkt, sowohl vor der Wahl, vor der Ampel, als auch die ganze Zeit währenddessen.
Aber ich dachte, das sei die Definition eines Spitzenpolitikers mit keiner Ahnung im Spitzenposten.
Ja, und witzig finde ich, man muss jetzt ja auch mal eins sagen, der gute Herr Merz hat jetzt auch keine Erfahrung.
In was?
In einem politischen Amt, wie ein Kanzler,
aber
Vizekanzler.
Er hat zumindest einen riesengroßen Vorteil, weil der gute Mann hat auch schon mal in der freien Marktwirtschaft gearbeitet. Und das haben ganz viele Politiker halt nicht. Die sind Berufspolitiker, die sind nach dem Studium in die Partei und haben dann Parteiarbeit gemacht und in verschiedenen Ämtern und
Referendariate?
Nee, das andere Dings. Ist auch egal. Auf jeden Fall haben die da gearbeitet. Die haben noch keine müde Mark jemals irgendwie selbst erwirtschaftet.
Das stimmt.
Außer
das Amt hat er auch noch nicht, ne?
Nee, aber weißt du, ich finde es halt eigentlich, also Merz macht nicht immer besonders kluge Sachen. Also er sagt nicht so viele, manchmal Dinge, die ich etwas sehr unglücklich finde. Aber was ich an dem halt gut finde, ist, dass er Erfahrung in der Wirtschaft hat. Also das wäre mir schon ganz lieb, wenn mal irgendwer mal jemand käme, der so ein bisschen Ahnung auch so von der Materie hätte dann.
Ja, bei mir ist das so, ich denke mir ist das fast schon egal, solange er jetzt in dem Amt einen guten Job macht. So, das heißt, weil ich glaube, es gibt sowohl welche, da gibt's ja auch einige Beispiele für, die hatten vorher ein politisches Amt, die waren auch schon mal in der Wirtschaft, trotzdem scheiße performt. Und genauso gibt's welche, die hatten davor kein politisches Amt oder waren nicht in der Wirtschaft und haben auch scheiße performt. So, das heißt, ich bin schon an dem Punkt, dass ich sagen muss, ist mir Lachs, was du vorher gemacht hast. Wenn du Kindergärtner warst, go for it. Ja.
Ich glaube, das wäre tatsächlich noch, ich glaube wirklich, das ist noch die beste Voraussetzung, um so Meetings und so unter Politikern irgendwie. Wenn du vorher Kindergärtner warst, da reinzugehen. Du bist komplett resilient. Du kannst den ganzen Quatsch, den die ja machen und dieses Durcheinanderrufen und dieses Aufwärmen. Aber der hat gesagt, und die hat mir weggenommen. Ich glaube, dann, wenn du Kindergärtner warst, sagst du, hey, come on, ja. Wir setzen uns jetzt erstmal alle in den Kreis und dann kommt der Chuchua-Train und dann geht's
einmal
los.
Einmal an die Hand nehmen.
Ja, genau.
Genau.
Ne? Ja. Ey, ich glaube, das wäre wirklich tatsächlich ganz, ganz gut.
Kurze Sache dazu. Ja. Ich glaube ja, kennst du die, ich vergesse immer wieder, wie sie genau heißt, Bärbel Bas?
Wer?
Das ist literally die zweitwichtigste Person in Deutschland. Das ist richtig krass. Laut ihres Amts. So, das ist die Präsidentin des Deutschen Bundestages.
Ja, was?
Ja, so. Und ich finde das insofern krass, weil sie ist halt wirklich eine sehr, sehr wichtige Frau in Deutschland. Und jedem, den ich da, weil sie war beim Lanz, keine Ahnung, egal. Und ich fand sie wirklich, hat sie einen wahnsinnig guten Auftritt für mich hingelegt. Und dann dachte ich mir, wer ist die Frau? Niemand kennt sie. Dabei ist die diejenige Kindergärtnerin. Das heißt, die dann sagt, so, jetzt bist du da vorne mal leise, jetzt mal hingesetzt, hör mal auf zu schniefen jetzt. Das heißt, die ist eigentlich die Übersetzung der Kindergärtnerin für den Bundestag.
Ich dachte, das sei Claudia Roth.
Nee.
Hä? Warte.
Nee, also sie ist seit Oktober 21 Präsidentin des Deutschen Bundestages. Und ich raffe immer nicht, wenn wir doch, ich kenne die gute Frau jetzt nicht, ich habe die jetzt einmal gesehen, aber wenn man doch so einen Rohdiamant hat, warum kann denn nicht der Olaf nach Hinge und die nach vorne?
Was ist das? Mal nochmal nachgucken. Ach nee, die war da, Claudia Roth war davor.
Kann sein, ich habe es verdrängt. Claudia Roth ist nicht so meins.
Nee, meins aber auch nicht, ist auch egal.
So oder so, da habe ich mir gedacht, da haben wir jemand.
War Claudia Roth nicht die Managerin von Tonsteine Scherben?
Ich weiß es nicht.
Ja, war sie doch, oder?
Das guck kann mal, man echt keinem erzählen.
Lass uns jetzt einfach mit dem Thema aufhören, es wird einfach nur noch schlimmer.
Ja.
So. Ich frage dich jetzt eine Frage und dann gehen wir ins nächste Thema. Hast du Vorsätze fürs neue Jahr?
Jein. Also ich habe keine beruflichen Vorsätze. Ich weiß, ein richtiger Downer. Ich habe eher private Vorsätze.
Die möchtest du aber nicht mit uns teilen, oder?
Nee, also in der Podcast-Folge hatte ich jetzt nicht vor, die zu teilen.
Okay.
Und bei dir so?
Ich habe auch Vorsätze. Ich mache eigentlich nie Vorsätze. Ich sollte es aber mal tun. Ich habe schon den verwegenen Plan. Ich mache den Nicocado Avocado. Kennst du Nicocado Avocado? Das ist so ein YouTuber, der wurde dadurch berühmt, dass er absurd ekelhafte Mengen Fastfood in sich reingestopft hat und über Jahre extrem, extrem dick geworden ist. Und dann,
das ist dein Ziel?
Nein, das ist nicht mein Ziel. Und der hat halt immer weiter Content hochgeladen und plötzlich gab es so eine kleine Pause und dann gab es ein neues Video und der Typ war einfach total schlank. Und da stellte sich heraus, der gute Mann hat einfach Content vorproduziert für 2 Jahre und in der Zeit, in der er den hochgeladen hat, hat er einfach total krass abgenommen und ist jetzt ein neuer Mensch. Und ich habe mir gedacht, ich will auch sowas in der Art machen, also nicht so zunehmen und abnehmen. Dieses aber, abnehmen vielleicht ein bisschen, nee, einfach mal raus aus den sozialen Medien und dann mit irgendwas wiederkommen, was einen tatsächlichen Mehrwert stiftet.
So ein Bang.
Das habe ich mir überlegt, das mache ich einfach dann 2025.
Ich habe eine Frage und das ist auch die perfekte Überleitung zu all den Menschen da draußen, die das gerade auf LinkedIn teilen. Möchtest du dann mit diesem Bang ein Award gewinnen?
Unbedingt.
Okay.
Weil wir sind uns ja einig, dass wir Awards so bashen, hat nur damit zu tun, dass wir selber keine kriegen und deswegen so krass neidisch sind, weil wir sonst keine Anerkennung in unserem Leben bekommen.
Ja, meine Glasvitrine hinten ist halt einfach noch leer.
Ja, genau. Und das ist für uns, warum wir über das Thema Vorsätze reden, in den sozialen Medien gibt es irgendwie jedes Jahr zum Jahresende den Trend, seine Vorsätze zu teilen und seine Ziele. Natürlich auch auf so einem Berufsnetzwerk wie LinkedIn. Ich habe das letztens auch gemacht, aber gar nicht. Ich habe das einfach so aus Spaß gemacht. Ich hatte davor auch gar nichts dazu gelesen. Und dann schickst du mir diesen Post von Laura Lewandowski, ihres Zeichens AI, also KI-Queen der Creator Economy und Gründerin und Business-Influencerin, die das offensichtlich sehr, sehr ernst gemeint hat. Und die hat ihre Ziele, ja, sie hat auch drüber geschrieben, meine Ziele für 2025 sind jetzt offiziell, als wäre das so die Nominierung für irgendwie, weiß ich nicht, den deutschen Elferkader, keine Ahnung, für die Oscars. Aber nur damit jeder weiß, sie sind jetzt offiziell. Und dann hat sie so einen Zettel, Foto von einem Notizzettel, handgeschrieben mit Kuli drauf. Laura's Goals 2025. So, LinkedIn 55.000 Follower. Newsletter 20.000 Abonnenten. YouTube 35 Videos. Awards 3 Stück. Geld 30.000 Euro im Monat verdienen. Krypto 30.000 Euro investieren. Läufe 2,5 Marathon. Keynotes 12. So. Da denke ich mir schon, okay, da muss ich mal wieder ganz kurz, glaube ich, mein kleines Slide-Deck rausholen, dass das keine Ziele sind, das sind auch keine Vorsätze, das sind Metriken. Wenn überhaupt, das sind es vielleicht KPIs, aber das sind, ja, nein, das sind keine Ziele, das sind Metriken, mit denen ich etwas anderes messen kann, nämlich ein Ziel, das ich verfolge. Und ihre Ziele sind also offensichtlich Anerkennung finanzieller und nicht
menschlicher Art.
Und Geld und Anerkennung.
Also ich muss kurz eins sagen, ich finde diese Ziele ja inhaltlich wirklich zumindest ein paar respektabel. Also zum Beispiel, man kann ja durchaus das Ziel haben, dass man bei LinkedIn jetzt auf 55.000 Follower kommt.
Ja, aber wofür? Ja,
wäre jetzt auch nicht meins. Ja, genau.
Also wofür braucht man 55.000 Follower? Was? Und dann?
Ja, genau. Das
nächste Ziel 60.000. Und dann? Also
ja, vor allen Dingen, ich denke mir dann immer, dann kaufst du dir doch. Also wenn es dir nur um die Zahl geht, dann kaufst du dir. Ja. So, ich fände dann eher ein eher qualitatives Ziel gut, wenn man es jetzt als Ziel benennen möchte, zu sagen, ich möchte in pro Monat x Inhalte zum Thema lalala posten. Das fände ich schon eher ein gutes Ziel, losgelöst davon, ob die dann alle qualitativ gut sind. So, aber genauso wie bei Newsletter finde ich da noch fast schon besser, weil das kriegt man nur, wenn man auch was qualitativ Gutes macht. Das ist bei LinkedIn, wie wir alle wissen, nicht der Fall. Da kriegt man auch mit sehr viel schlechtem Content sehr viele Follower.
Hey, ist das jetzt eine versteckte Kritik an mich?
Ist nicht so böse gemeint, okay?
Hä? Oh.
Aber weißt du, was ich jetzt wirklich schlimm finde? Weil wir halt einfach Awards hassen. Ist das zu sagen, mein Ziel ist es, drei Awards zu kriegen.
Ja, ich glaube, solche Ziele haben Schauspieler auch. Da frage ich mich, zählt dann auch die goldene Himbeere dazu?
Ich glaube, ja.
Aha. Award ist Award.
Award ist Award. Nee, also Spaß beiseite. Keine Ahnung, ich finde es erstmal respektabel. Man kann sich ja vornehmen, ich möchte 30 Schleifen im Monat verdienen und so. Ich finde auch 2 Halbmarathon, alles prima. Aber ich störe mich immer an so Zielen, die nur im Außen stattfinden.
Ja, es geht das ja auch in dem Fall jetzt gar nicht um die gute Laura. Die hat es halt dummerweise
auch 80.000 andere
öffentlich
auch
gepostet und wir haben es gesehen. Und jetzt ist sie halt diejenige, aber um sie als Person geht es ja gar nicht. Sondern es geht ja einfach nur darum, was für Ziele haben Menschen oder Vorsätze. Und das, was du gerade sagst, dieses im Außen. Ne? Also es hat ja, also ihre Ziele jetzt exemplarisch, die haben ja nur mit ihrer Außendarstellung zu tun. Das, was von außen reinkommt zu ihr in Form von Anerkennung und Geld und Öffentlichkeit. Und das ist ja eigentlich, ja, ich weiß gar nicht, wie man das bewerten möchte. Ne? Ich finde es ein bisschen, also meine Ziele sind es nicht. Mir ist es so Latte, wie viele Follower ich auf LinkedIn habe. Wirklich phänomenal egal. So egal ist mir das.
Ja, das Ding ist, ich finde eine Sache da höchst sympathisch, weil sie traut sich wenigstens mal, diese Ziele zu benennen, die alle anderen zu Hause auf ihrem krisseligen Vision Board über dem Bürostuhl hängen haben. Das ist es doch. Ja. Da gibt's ganz viele Mäuse, die ich denke, 2 Awards, bitte. So. Aber die würden sich halt niemals das trauen, das bei LinkedIn zu posten. Dafür erstmal Props.
Mhm.
So, da trauen sich nur wenige. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich total bei dir, dass so Dinge, die im Außen, also sie wird auch den gleichen Zettel nochmal haben für private Ziele. Das muss man jetzt ehrlicherweise auch mal sagen. Ne? Mhm. Nur auch als berufliche Ziele. Steht mir nichts ferner, als mir da hinzuschreiben, ich brauche 3 Awards.
Ja, oder ich möchte ja Awards oder ich möchte auf irgendeiner Liste gerankt werden.
Ja.
Es gibt ja so viele Listen und da steht ja dann auch alles immer in diesen Profilslogans von den Leuten. 30 under 30, 100 under 100, 40 under 40. Also das ist ja schon total inflationär mittlerweile. Und es gibt auch alle möglichen Anbieter von diesen Listen, unter anderem Forbes. So, und warum wir da jetzt drunter kommen, es wurde groß verkündigt, Diana zu Löwen, auch eine Influencerin, ehemals Beauty, heute
Investmentberaterin.
Ich weiß es gar nicht, was sie, man hat auch mal einen kurzen Abstecher in die Politik gemacht und ist dann mit Philipp Amthor durch die Gegend gedüst. Finanzen, Startup, Investment, so. Ja, genau. Auf jeden Fall wurde da von ihrem Management announced, dass sie es irgendwie bei der Swiss Forbes unter die 30 geschafft hat, in Anführungszeichen. Nur auch bei Forbes muss man einfach mal sagen, das ist halt ein Bewerbungsprozess, ne? Also man wird nominiert oder man bewirbt sich und dann muss man dies und dann muss man das und dann jenes Formular und dann passiert ein A38 und dann hast du nicht gesehen und dann nochmal 3-4 Schweizer Taler
rüberwachsen lassen. Der Attest von dem vor 8 Jahren, ja.
Richtig, und dann kommt man auf diese Liste. Ja, aber was sagt dir das denn? Also welche Bedeutung haben diese Listungen?
Also für uns beide wäre es jetzt eine Auszeichnung, wenn wir es im Jahr 3-mal schaffen, uns zu sehen.
Ja.
So, das wäre für uns ein Ziel.
Ja.
So. Und weil wir dann in dem Moment einfach einen schönen Abend haben. Mhm. So. Und also für mich sind solche Listen ehrlich gesagt komplett irrelevant. Und ich verstehe auch einfach nicht. Und ich war bestimmt auch mal noch ambitionierter, als ich es gerade bin in bestimmten Bereichen. Aber ich verstehe einfach nicht, was einem das gibt.
Ja, Moment. Aber Steffi, ich glaube, wir machen einen Denkfehler. Wir müssen jetzt mal ganz kurz eben ganz ehrlich zu uns sein. Mal angenommen, wir würden jetzt nichts ändern. Wir täten einfach das, was wir tun. Und ich meine, wir posten ja auch, wenn wir zum Beispiel mit dem Podcast irgendeine Chartplatzierung gemacht haben. Ne, wenn wir unter den Top 20 sind, dann haben wir das ja auch schon mal gepostet, weil wir uns da irgendwie total drüber freuen. Mal angenommen, jemand käme jetzt aus dem Nichts und würde dir sagen, hey Steffi, du bist unter den Top 50 Beraterinnen in Deutschland für digitale Transformation. Würdest du da nicht auch hingehen und das irgendwie bei LinkedIn posten?
Nee. Stopp. Das ist ja, das eine ist ja, dass man einen Titel zugesprochen bekommt. Das ist ja das eine. Da kann man ja in Anführungszeichen nichts für. Man macht einfach vielleicht einen guten Job. Das andere ist, dass man sich ja auf einen Posten bewirbt.
Ach so.
Auf einen Award bewirbt.
Ah, ja.
So. Und das würde ich persönlich, außer ein Unternehmen sagt mir jetzt, Frau Ferch, der Case, der muss unbedingt vergoldet werden, bitte helfen Sie uns, dann okay, mache ich das. Aber ich würde mich selbst jetzt nie für so etwas bewerben, weil es mir einfach nichts gibt.
Ich habe übrigens auch überlegt, für Kunden, die ich eventuell nächstes Jahr berate und die dann auch Unterstützung in der ganzen, im ganzen Thema Kampagne und Kreation und so brauchen, dass wenn ich mit denen die Ausschreibung, also den Call for Pitches mache, wo sich dann Agenturen bewerben können, dass da als Kriterium drin steht, wir wollen keine Award-Kampagnen. Wir wollen Kampagnen, die einem betriebswirtschaftlichen Ziel dienen oder einem Markenziel dienen und nicht vorrangig der Agentur.
Das ist so.
Oder? Sowas würde ich gerne mal reinschreiben.
Das kommt aber nicht. Das kommt aber nicht, kann ich dir jetzt schon sagen, weil dann würden ja keine Einreichungen mehr stattfinden.
Ja, das ist. Weiß.
Weil ich finde auch immer, dass wirklich, das macht mich, kennst du das, wenn so Dinge so offensichtlich falsch sind? Also damit meine ich, bei diesen Award-Shows, da wird ja immer so pseudomäßig reingeschrieben, was sie brauchen, eine Gegenüberstellung der relevanten KPIs. Mhm. So. Und da schreibt jeder rein, was er möchte.
Ja, kann er kontrollieren.
Genau, da steht dann halt drin, ich habe 2,50 Mark investiert und habe 3 Trilliarden Impressions generiert.
Wen juckt's?
Wo kein Richter? So. Und mich langweilt das.
Ja, schön. Also apropos langweilig, jetzt ist auch, glaube ich, langsam mal gut. Ich weiß, wir wollten auch noch über Teilzeitbeschäftigung und Überstunden sprechen. Aber ich glaube, das ist, ich meine, wenn ich mir jetzt angucke, wie lange wir schon reden, wir sind fast bei einer Stunde. Das wollen wir jetzt auch wirklich.
Das ist eine Überstunde schon fast.
Ja, ist fast schon eine Überstunde. Das möchten wir erstens niemandem zumuten und zweitens muss dann unser Sponsor, den wir nicht haben, richtig tief in die Graffe.
In die Graffe teifen.
Genau. Apropos Sponsor. Ich glaube, wir hätten gerne einen. Traut sich jemand, offizieller Aufruf, diesen Podcast zu sponsern?
So. Jetzt nämlich.
Und jetzt seid ihr dran. Ne, wir möchten nämlich gerne auch im neuen Jahr, und das ist, glaube ich, der Vorsatz von diesem Podcast, im neuen Jahr möchten wir euch gerne noch regelmäßiger mit Content versorgen. Wir würden es auch gerne wieder in Videoform festhalten, aber es ist unglaublich viel Arbeit, das zu schneiden. Und wenn ich uns gerade so angucke, auch unglaublich viel Aufwand, uns wieder
die Restauration
zu machen. Ja, also wir würden uns, glaube ich, über ein Sponsoring echt total freuen. Wir würden, also wir sind ja gerade so.
Gerne noch aus dem Make-up-Bereich.
Oder aus dem Verkleidungsbereich. Masken nehmen wir auch. Ja. Aber wir müssten dann natürlich mal auch unsere ganzen Analytics irgendwie offenlegen. Das Problem ist, wir verstehen die überhaupt nicht. Also wir verstehen gar nicht, was für Zahlen wir da sehen. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir keine Ahnung von Analytics haben. Aber nee, Podcast ist schon sehr speziell.
Das stimmt. Ich glaube, wir verstehen sie. Sie sind halt nur schlecht. Also nicht im Sinne von, wir haben schlechte Zahlen, sondern die Tools geben schlechte KPIs raus.
Aha.
Das heißt, man sieht ja noch nicht mal, um mal ein Beispiel zu nennen, bei den meisten Tools kann man auch nicht mal sehen, wie viele Abonnenten hat man genau.
Nee, das wird dann nur geschätzt.
Das liegt nicht an unserer Inkompetenz, diese Zahlen zu definieren, sondern an der Tatsache, dass die Tools diese Zahlen nicht liefern.
Ist ein Punkt. So. Wir suchen dann auch noch jemanden, der uns vielleicht noch mal ein bisschen Nachhilfe gibt in unseren Podcast-Analytics, also Sponsor, Nachhilfe. Und ich glaube, dann wird einfach 2025 unser Jahr und wir werden Awards noch und nöcher mit diesem Podcast abräumen.
Richtig. Und mein Ziel ist es, dass ich ihn nicht mehr schneiden muss.
Ja, siehst du, das ist auch ein riesengroßer Punkt. Also, wenn da uns Marken zuhören, die ein bisschen Cojones haben und sich nicht so eitel sind, ja.
Und alle jetzt so, tschüss.
Und tschüss. Schreib's mir nochmal per E-Mail, ich melde mich dann bei dir. Dann lasst uns gerne mal eine Nachricht zukommen, wie auch immer.
Ja, die Marken würden sagen, lass du ruhig anklingeln.
Genau, meld du dich. Ne? an dieser Stelle, wir wünschen euch eine ganz eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Wir hören uns aber bis zum Jahresende auch nochmal und sagen bis dahin.
Ich möchte eine Sache gerne für die nächste Folge, weil das wird ja wahrscheinlich die letzte vor Weihnachten sein, könnte zumindest der Fall sein.
Schauen wir mal.
Magst du dir einmal Gedanken machen, was waren deine High- und deine Lowlights 2024? Und dann mache ich das auch.
Das können wir sehr gerne machen. Ich komme dann wahrscheinlich auch gerade vom Friseur mit neuen Highlights und dann kann ich dir auch, dann bin ich voll im Thema drin, kann dir was sagen.
Super, ich komme mit meinen Lowlights auf den Kopf.
Lowlights.
Super.
Lowlights. Okay. Wiedersehen, liebe Freunde.
Liebe Grüße vom Weihnachtsmarkt, ne?
Gut, tschüss.